Herzlich willkommen bei Ja und Jetzt, dem Podcast rund um eure Hochzeit. Mit Christine Rühlinger, Inhaberin von Hänsel und Gretel, Österreichs größtem Haus für Hochzeits- und Festmode und Expertin für alles zum Thema Hochzeit.
Herzlich willkommen, meine Lieben. Es geht weiter mit unserem Hochzeitspodcast Ja und Jetzt. Und heute geht es um Etikette und zwar um eine Art Benimm-Ratgeber für Brautpaar, für die Trauzeugen und für die Gäste. Anna sitzt heute wieder mir gegenüber. Hallo. Und freut sich, dass wir wieder gemeinsam aufnehmen und jetzt, damit ein Gast ihr dazwischen funkt, gell, ja, und du selber wieder quatschen darfst. Also erzähl mir, um was geht's heute?
Ich habe schon so viel angestarrte Energie. Wir haben uns diesem Thema jetzt gewidmet, weil auf unserem Instagram-Account eine rege Diskussion ausgebrochen ist, ob man Rot auf einer Hochzeit tragen darf.
Ja, genau.
Es ist der Knigge zitiert worden, es haben sich Bräute gemeldet und da ist uns einfach aufgefallen, dass extrem viele, sagen wir es mal, Gerüchte kursieren, was man so auf einer Hochzeit machen darf und was nicht. Und da haben wir gesagt, na dann müssen wir das unbedingt als Aufhänger nehmen, einfach einmal kurz den Ablauf einer Hochzeit durchzugehen, die Aufgaben von Trauzeugen und aber natürlich auch den Dresscode einmal zu besprechen, um euch einfach ein paar Informationen an die Hand zu geben, was hier gerade aktuell so auf Hochzeiten gehandhabt wird.
Genau. Weil wenn man sich ein bisschen an die Etikette hält, dann kann das natürlich helfen, auch eben peinliche Momente zu vermeiden. Und die machen dann einfach, also wenn man diese Etikette einhält, da muss ich jetzt aber auch dazu sagen, da sind wir ja jetzt nicht so strikt, dass wir da jetzt so nach einem gewissen Protokoll wie bei royalen Hochzeiten gehen.
Nein.
Ja, aber es gibt einfach gewisse Regeln oder eben auch Benimmregeln, an die man, Frau sich halten sollte, dann steht einfach einem unbeschwerten, lustigen Fest nichts im Weg und dann gibt es einfach auch keine peinlichen Momente oder irgendwelche unangenehme Situationen.
Genau darum geht's, weil sehr viele Kunden und Kundinnen stehen ja hier im Geschäft. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade mal an Brautmütter, die sich dann die ganzen Kleider anschauen und dann fragen sich umdrehen zur Beraterin und sagen, ja, was ziehe ich denn als Brautmutter eigentlich an? Muss ich mich auch an die Vorgaben halten, die eventuell die Gäste gehalten haben? Darf ich mich aufbrezeln? Ich will ja der Braut nicht die Show stehlen, das
genau.
Wird auch oft genannt. Oder wir werden auch oft gefragt, was man schenkt, wenn wir jetzt auch über Geldbeträge, wie viel ist angemessen, wie viel nicht. Und das wollen wir heute einfach mal einmal aus unserer Perspektive und mit der gesamten Expertise von der guten Frau Rühlinger hier hinaus in die Welt senden, weil am Ende ist es ja dann sehr individuell. Und am Ende sagen wir auch sicher oft, fragt das Brautpaar.
Exakt, ganz genau. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also das ist immer, das ist jetzt einmal der Tipp Nummer eins, wer sich bei irgendwelchen Entscheidungen nicht sicher ist. Erstens einmal, was ziehe ich an? Zweitens einmal, wen nehme ich mit? Also bin ich jetzt eingeladen alleine oder mit Partner? Wie verhalte ich mich oder was wird von mir erwartet? Oder was soll ich schenken? Und ich bin mir nicht sicher, dann fragt doch einfach das Brautpaar.
Mhm.
Mehr als, dass die euch sagen, was sie wollen, kann nicht passieren. Ja, also und ihr wisst dann in der Sekunde, wie ihr dran seid und habt es einfach dann, es kann im Grunde dann nichts mehr schief gehen.
Das stimmt. Das stimmt. Vorletztes Jahr war das, da hatte ich ein champagnerfarbenes Wickelkleid, das Wickelkleid von dir natürlich, und wollte das auf einer Hochzeit anziehen und war mir selber nicht sicher und habe dann einfach ein Foto der Braut geschickt und habe sie gefragt, ist dir das zu weiß? Und sie hat darauf geantwortet, das ist mir völlig bare. Aber ich konnte dann sehr viel entspannter mit diesem Kleid auf die Hochzeit gehen, weil ich gewusst habe, sie hat gesagt, das ist okay.
Ja.
Dann beginnen wir mal. Wir haben das jetzt ein bisschen so thematisch unterteilt und ich würde jetzt gern einfach mal anfangen mit dem Ablauf einer klassischen mitteleuropäischen Hochzeit im deutschsprachigen Raum. Weil das sind ja auch, die Einladung kommt an, manche sind eventuell zur Trauung eingeladen, manche sind zu der Agape eingeladen, manche dies, manche das. Lass uns mal kurz durchgehen, wie jetzt so, beginnen wir mal mit dem Standesamt. Wie läuft eine standesamtliche Trauung ab? Wo treffen sich da alle?
Standesamtliche Trauung ist ja meistens, wenn es ein Teil einer größeren Feierlichkeit ist, wo dann im Nachhinein noch die freie Trauung oder eben eine Kirche kommt, ist das ja meistens im eher kleineren Kreis gehalten. Das ist auch oft eine Woche, zwei Wochen, manchmal sogar Monate vor dem großen Hochzeitstag und wird ganz oft eben mit den Trauzeugen, mit den Eltern, maximal Geschwistern gefeiert. Und ja, wo trifft man sie? Wo trifft man sie? Vor dem Standesamt im Grunde, hat da einen Termin, der Viertelstunde, 20 Minuten dauert. Da gibt es eine Sitzordnung, da sitzt das Brautpaar, dann gibt es eben entweder links und rechts noch die Trauzeugen oder sie sitzen ein Stückchen weiter dahinter. Dann sind ein paar Sitzreihen aufgestellt, da sitzen dann eben links oder rechts vom Bräutigam, sitzen eben, also rechts, wenn der Bräutigam rechts sitzt, sitzen rechts die Bräutigamverwandten. Genau, genau. Links dann, wenn die Braut links sitzt, sitzen die Brautverwandten. Und ja, das ist jetzt einmal grundsätzlich so einmal die Sitzordnung und eben der Ablauf des Standesamts mit, da ist meistens ein bisschen Musik mittlerweile auch schon dabei. Dann wird eben kurz über das Brautpaar gesprochen, dann sagt der Standesbeamte so, und jetzt sind sie ein Brautpaar, so auf die Art, jetzt sind sie Eheleute, auch vertraglich, dann wird unterschrieben und dann unterschreiben die Trauzeugen und dann ist der ganz formelle, offizielle Akt, der ja in Wahrheit auch der rechtlich formgebende Akt ist damit besiegelt und beendet und dann geht man meistens ja, Mittagessen, Abendessen, je nachdem wie spät es ist.
Und gibt es da davor einen Empfang oder würde so etwas eher danach stattfinden?
Ja, das sind eben Dinge, die sehr individuell gehalten werden. Okay. Da gibt es jetzt keine Regel. Da kann man jetzt nicht sagen, man muss oder man soll, sondern das ist eben genau so, wie ich zuerst gesagt habe, wann die standesamtliche Hochzeit ein Part of the Wedding Game, sage ich jetzt einmal, ist und die standesamtliche Hochzeit so entweder einen Tag, zwei Tage oder Wochen vor der großen Hochzeit ist, dann wird das ja nicht auch mit 100 Leuten gefeiert. Und dann geht man eben meistens, also was uns die Kunden so erzählen oder was wir so aus eigener Erfahrung wissen oder wie auch wir damals geheiratet haben, haben wir halt einfach nur die engste Familie, also das waren in dem Fall wirklich nur Trauzeugen und Eltern und in Wahrheit waren die Trauzeugen die Eltern, also da waren unsere Väter damals die Trauzeugen, wir waren dann zu sechst Mittagessen.
Okay.
Ja, und haben uns dann im Garten bei meinen Eltern noch getroffen und dann sind halt meine Brüder und ja, zwei, drei Verwandte noch gekommen, aber da waren noch keine Freunde dabei. Also das war sehr, 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 sehr intim und sehr klar und hat auch nicht lang gedauert.
Okay. Ja? Und wenn ich jetzt als Brautpaar jemanden zu dem standesamtlichen Termin einlade, sage ich denen, dass die genau um Punkt da sein sollen, weil der Standesamttermin, der ist ja gesetzt. Da weiß man ja Freitag 11 Uhr.
Genau, und vor allen Dingen, da hast du nur diesen Slot, weil da ist am Freitag um 11 Uhr eine Trauung und am Freitag um 11.20 Uhr die nächste Trauung und um 11.40 Uhr die übernächste Trauung, je nachdem, wo du bist.
Ja? Ja.
Also da muss man schon auch wirklich pünktlich da sein, weil wenn es heißt, standesamtliche Trauung 11 Uhr, sollte man sich schon 10 Minuten bis 15 Minuten vorher einfinden, mit dem Brautpaar nur ein bisschen parlieren, ja, und dann pünktlich in den standesamtlichen Trauungssaal dann eintreten.
Mhm.
Und wie gesagt, es gibt eben Hochzeiten, die das Standesamt als einzige Hochzeit haben, die jetzt nach dem Standesamt praktisch Party oder Essen oder was auch immer haben, also die keine kirchliche Trauung im Anschluss haben. Da ist das Ganze natürlich wieder anders. Sitzordnungen und sowas bleibt natürlich gleich, aber im Nachhinein ist es dann anders, weil dann ist der Ablauf wie bei einer klassischen Hochzeit, dass man halt dann entweder eine Agape feiert, die man nun im Vorhof meistens von dem Standesamtbereich gibt es oft so kleine Möglichkeiten, wo man Städtische aufstellen kann, wo man nur ein Prosecco mitnehmen kann oder wo manchmal sogar Bars verfügbar sind, wo jemand mit einem Catering kommt und das versorgt, gibt es auch. Es ist immer ein Unterschied, welche Location das eben gerade ist. Und dann wird eben meistens in irgendeiner eben Location oder Gasthaus oder Restaurant gefahren und dort geht eben dieser abendliche Plan oder diese abendliche Feierlichkeit weiter.
Und das ist auch etwas, was ja sicherlich in jeder Hochzeitseinladung dann natürlich beschrieben ist. Also jetzt
sollte.
Auch, dass die Gäste darüber informiert werden, was passiert danach.
Genau.
Damit man sich das Essen anteilen kann.
Ja, es ist schon immer wichtig und deswegen sage ich auch immer, sofern wir gefragt werden, was soll man denn auf die Einladung draufschreiben? Und ich bin immer der Meinung, so viel wie möglich und so wenig, so, wie soll ich sagen, so viel wie erforderlich und so wenig wie möglich. Ja? Also es soll eine knackige, gute Information sein, wo aber wirklich alle wesentlichen Punkte draufstehen. Wenn ich will, dass jemand ein gewisses Farbmotto einhält, dann muss das draufstehen.
Ja.
Oder wenn ich möchte, dass ich irgendwas Spezielles geschenkt bekomme, dann muss das draufstehen. Oder wenn ich will, dass die Leute um die und die Zeit schon sich irgendwo eintreffen, oder wenn es irgendwo eine Agape gibt, die vielleicht dort und dort stattfindet, dann muss ich das auch dort einschreiben und dann muss ich auch oder sollte ich, um einen schönen reibungslosen Ablauf zu haben, auch vielleicht organisieren, hey, da gibt es einen Shuttle-Dienst dorthin oder es gibt 3 Autos, die um die und die und die Uhrzeit wegfahren. Also ich kann nur einfach sagen, alle Gäste sind begierig nach Informationen, denn alles, was sie wissen, macht sie auch sicherer. Mhm. Dann fühlen sie sich auch, in dem Moment, wo sie die Einladung kriegen, schon abgeholt. Also sie ist und
ja, sie wissen, geschätzt. Wie der Tag ausschaut.
Sie wissen
ausschaut.
Einfach, wie der Tag ausschaut und sie haben keine irgendwelchen Ideen, um Gottes Willen, was tue ich denn jetzt in die 3 Stunden Zeit, weil da haben wir ja zwischen Mittagessen und Abendveranstaltung sind ja 5 Stunden, wo ich nicht weiß, was ich tun soll.
Genau. Das schaut dann aber meistens bei einer kirchlichen, aber auch einer freien Trauung, das ist schon ein bisschen was anderes, weil da dauert die Trauung ja meistens länger als am Standesamt.
Ja, bei der freien Trauung nicht immer, bei der kirchlichen Trauung sehr wohl, da planst du halt schon ungefähr 1 Stunde Zeit ein, aber da sage ich auch, ich kann immer nur vom ganz klassischen Ablauf reden, ja, weil
ja.
Es gibt ja natürlich immer individuelle Unterschiede, weil die einen machen eine Agape, die anderen machen es nicht. Die einen machen die Agape vor der Trauung, die treffen sich vorher und sagen so, Stunde vor der kirchlichen Trauung treffen wir uns jetzt so auf ein Glasl zum Trinken, damit wir alle schon in eine schöne Stimmung kommen, dann gehen wir alle in die Kirche, dann sitzen wir uns nieder, dann geht der Bräutigam in die Kirche und dann kommt die Braut mit ihrem Brautführer oder Brautführerin, je nachdem, wer das dann macht. Also so ist grundsätzlich einmal der klassische Ablauf. In der Kirche selber oder bei der freien Trauung selber geht halt einfach auch diese Zeremonie wie halt geplant vonstatten.
Mhm.
Und danach ist auch etwas, was wichtig ist, auch vielleicht in eine Einladung reinzuschreiben. Danach, wenn das Brautpaar aus der Kirche kommt oder wenn jeder happy happy schreit und die Luftballons und die Seifenblasen und was weiß ich was alles passieren, dann ist es auch wichtig, hier ganz klar sich abzugrenzen und zu sagen, hey Leidln, es passt jetzt nicht, wenn wir gerade aus der Kirche kommen und da jetzt 80 Leute auf einmal auf uns zustürmen, uns da irgendwo beglückwünschen wollen, uns da irgendwelche Backeln in die Hand drucken. Ja? Also das einfach auch das in eine Einladung hineinzuschreiben, empfinde ich als ganz, ganz wichtig, weil jeder Mensch kommt natürlich mit entweder einem Kuvert oder mit irgendeinem Geschenk und möchte es natürlich auch so rasch als möglich und so persönlich als möglich an das Brautpaar übergeben.
Mhm.
Und da braucht es aber auch einen gewissen Ablauf, weil bis du bei 80 eingeladenen Gästen 80 Hände geschüttelt hast und das 2-mal, weil der Bräutigam macht es und die Braut macht es und dann wirst du umarmt, mit jedem möchtest du ein bisschen quatschen, das sind 80 Mal 1 Minute, kannst du sagen. Oder, und wenn es 3/4 Minuten ist, also das dauert mindestens 1 Stunde,
ja.
1,5 Stunden. Ja? Und da muss ich auch schauen als Brautpaar, weil wenn ich als Erste gratuliere, dann muss ich 1,5 Stunden warten, bis praktisch irgendwas passiert, bis der letzte Gast gratuliert hat. Das heißt, das Brautpaar soll sich auch darum kümmern, dass in dieser Zeit der Gast in irgendeiner Form bespaßt, unterhalten wird oder wie auch immer. Und ganz, ganz wichtig, liebe Brautpaare, schaut, dass eure Gäste immer genug zu trinken und genug zu essen haben. Dann ist alles gut. Ja?
Das
stimmt. Weil wenn man irgendwo steht und es hat vielleicht 30 Grad
ja.
Und es heißt, es gibt aber das Getränk erst dann, wenn alle gratuliert haben und du stehst vielleicht, weil du keinen Sonnenschutz hast oder weil der Schirm schon belegt ist oder kein Unterschlupf mehr ist, du stehst 1 Stunde in der Sonne und kriegst nichts zum Trinken, also da bin ich angefressen, ja, also das taugt mir überhaupt nicht und da kommt auch keine gute Stimmung auf, muss ich einfach einmal sagen, ja. Und das ist einfach alles wichtig, möglicherweise eben in die Einladung mit reinzuschreiben. Viele Brautpaare machen ja sich so jetzt auch die Mühe und machen so eine eigene Hochzeitswebsite, wo es dann immer wieder
ja,
aktualisieren.
Genau.
geben Ansprechpartner hin, wo es dann heißt, hey, da habe ich meine Trauzeugin, die heißt so und so, da ist die Telefonnummer, da ist die E-Mail-Adresse. Wenn du Fragen hast, schreib der XY, sie weiß Bescheid, sie weiß über alles Bescheid.
Das ist eine super Alternative, weil wenn man so viele Informationen hat, das wird ja auch teuer, das auf so eine gefühlte 10-seitige Einladung drucken zu lassen.
Genau, geht sich ja gar nicht aus. Genau.
Und das ist super, weil das hat eine Freundin von mir auch gemacht und die Webseite, die hast ja elendslang. Da kannst du wirklich alles draufschreiben, du kannst Wegbeschreibungen hingeben, du kannst auch informieren, was bezahlt wird und was nicht, im Sinne von Getränken. Du kannst hinschreiben, Übernachtungsmöglichkeiten, wo ist was reserviert, und dann hast du eigentlich einen Ort, wo alles draufsteht, und wenn dich dann die 1000 Fragen erreichen, kannst du sagen, geh, schau doch einfach auf die Website.
Ja, genau. Ja. Weil es kommen natürlich Fragen. Es kommen Fragen zu, wo sitzen wir denn? Ja, oder wo sitzt die Familie? Wo sitzt das Brautpaar?
Genau.
Es kommen Fragen, was jetzt zu reden. Gibt immer wieder irgendwen, der eine Rede halten will. Und Leute, das ist auch ganz wichtig, besprecht es vorher. Mhm. Weil, weißt, eine Rede, wenn die knackig, kurz und nett ist, dann dauert die 5-6 Minuten. Wenn das aber 10 Leute vorhaben und jeder glaubt, der ist jetzt super lustig und muss da jetzt irgendwelche Geschichten aus dem Jahre Schnee erzählen, dann wird das sowohl fürs Brautpaar als auch für die Gäste irgendwann einmal wie ein Strudelteig, zahlt sich das dann. Ja, also das wird dann langweilig und mühsam.
Ne? Lass uns kurz noch zurückgehen, damit wir das einmal auch klar besprochen haben. Thema Einzug.
Ja.
Ich glaube, die Leute, die in die Kirche einziehen, wissen, dass sie es tun.
Ja.
Und alle, die keine Anweisung bekommen haben, setzen sich einfach, richtig?
Ja, und das Thema ist immer, das habe ich ja jetzt wieder gesehen, es setzt sich niemand in die erste Reihe.
Das ist das Einzige.
Jetzt, ich meine, wenn ich jetzt die Brautmutter bin oder der Bräutigamvater oder ganz wurscht oder die Schwester vom Bräutigam, wo soll ich sonst sitzen, wenn nicht in der ersten Reihe? Logisch.
Ah, okay.
Ja, also die erste Linie Verwandtschaft ist natürlich ganz vorne.
Okay, das heißt, wir beginnen so, erste Reihe ist engste Verwandtschaft.
Ja, und dann ist gleich, dann darf sich jeder hinsitzen, wo er will. Aber die erste Reihe oder die ersten zwei Reihen, je nachdem, wie groß die Verwandtschaft ist.
Ja.
Aber das weiß man ja auch. Du kennst ja die Leute meistens.
Ja.
Oder man weiß zumindest, hat die Braut überhaupt Geschwister oder der Bräutigam? Oder ist das eine Familie, sind 6 Kinder? Dann muss ich einmal 12...
Weil du willst ja auch nicht die zweite Reihe dann leer haben.
Genau. Und da soll es auch jemanden geben, eben eine Trauzeugin oder irgendeine Brautjungfer oder irgendjemanden, der auch das sieht, dass da Löcher entstehen und der schaut, dass das aufgefüllt wird, weil da geht es auch um die Fotos. Weißt, der Fotograf macht ja kein Foto immer nur von hinten aufs Brautpaar, wo der Rücken drauf ist, sondern der Fotograf stellt sich natürlich vor das Brautpaar und was hat er im Hintergrund? Die ganze Kirche und die ganze Hochzeitsgesellschaft. Mhm. Und wenn dann Reihen frei sind oder Sesseln frei sind zwischendrin, schaut das einfach nicht gut aus. Ja? Also es gehört richtig schön gut aufgefüllt. Wenn ganz hinten zwei Reihen leer sind, ist das wurscht. Das kann der Fotograf ausblenden.
Mhm.
Aber zwischendurch soll schon sehr, sehr schön befüllt sein.
Okay, also als, sagen wir es mal, gute Freundin der Braut, da muss ich nicht zurückschrecken, mich in die zweite, dritte, vierte Reihe
ganz
zu
egal.
Setzen.
Ich kann gleich hinter die Familie sitzen.
Okay.
Sehr klar.
Sehr gut. Dann hast du jetzt auch gerade vorher gesagt, reden.
Ja.
Wenn ich jetzt als gute Freundin der Braut, bleiben wir einfach mal kurz dabei, eine Rede halten will, dann melde ich das bei wem an? Bei der Braut? Bei der Trauzeugin?
Ja, wie es gewünscht ist. Mhm. Wenn die Braut oder der Bräutigam, wenn das Brautpaar sagt, alles, was sich an Spielen, Reden etc. auf der Hochzeit tut, besprecht das bitte mit meiner Trauzeugin XY, dann macht das auch so.
Okay.
Weil die machen das ja nicht umsonst, dass sie sagen, bitte, ich gebe das ab an die Lisi, ist ja ganz wurscht, wie die jetzt heißt, ja? Weil wenn jetzt das Brautpaar mit jedem Einzelnen das auch wieder besprechen muss, erstens einmal wissen es dann alles, ja? Also ist das keine Überraschung mehr.
Ja, das stimmt auch.
Und die Trauzeugin, da kann man ja sagen, du weißt was, ich möchte gerne eine Rede halten, aber ich möchte unbedingt vermeiden, dass das Brautpaar das erfährt vorher. Das soll eine Überraschung sein. Ja?
Ja.
Dann weiß die Trauzeugin so, du bist jetzt der Siebte, der sowas machen will. Überlegt er das, ob es überhaupt so wichtig ist oder ob diese Wortmeldung etwas ist, was auch das Brautpaar interessiert. Das ist ein bisschen, muss man mit Fingerspitzengefühl machen, weil da gibt es natürlich auch Prioritäten, dass ein Brautvater oder ein Bräutigamvater absolut oberste Priorität hat, bei dieser Hochzeit seiner Kinder irgendwas zu sagen, als der ich sage es jetzt ganz brutal, der fünfte Zwerg von links. Ja? Also da muss man schon auch, und da muss man auch Rücksicht nehmen und vielleicht auch ein bisschen zurückstecken und anderen in diesem Fall wichtigeren Personen und nahestehenderen Personen der Braut und des Bräutigams da den Vortritt lassen.
Mhm. Ja? Ich würde auch vor allem sagen, dass so eine schön geschriebene Karte, da kann man ja auch eine Rede sozusagen abtippen, einbauen und da hat dann das Brautpaar die Möglichkeit, das am nächsten Tag in Ruhe zu lesen.
Genau.
Und das ist auch immer nochmal schön, wenn man dann da sitzt mit den ganzen Karten umgeben.
Also genau, wir waren jetzt gerade eben auf einer Hochzeit und da hat uns die Braut hat dann am nächsten Tag haben wir die zufällig eben noch einmal getroffen und dann hat sie gesagt, mei, es war so schön. Wir haben am nächsten Tag eben so die Karten und die Geschenke eben noch im Hotelzimmer aufgemacht und dann hat sie gesagt, mei, da sind ja nur so viele Tränen geflossen. Ja. Wir haben so schöne Briefe gekriegt und so schöne Karten gekriegt. Weißt du, und das ist dann auch was, wo ich sage, das finde ich oftmals besser, das ist für mich oft nur persönlicher.
Mhm.
Ja? Und auch so eine Rede, ich meine, ich will da niemandem zu nahe treten, aber es kann ja auch nicht jeder reden.
Ja.
Das ist etwas, was halt schon auch, damit das eben nicht peinlich wird und damit da keine peinlich berührten Personen irgendwo dann sitzen, ist es möglicherweise bei manchen Personen auch besser, das schriftlich niederzuschreiben und dem Brautpaar zu geben, als sich bei einer Rede vielleicht da, möglicherweise vielleicht sogar zu weit aus dem Fenster zu lehnen.
Mhm. Kommen wir jetzt sozusagen zur Feier. Thema Brautentführung, Thema Spiele.
Ja, da bin ich die Falsche. Also absolut bin ich absolut der falsche Ansprechpartner, weil ich hasse nichts mehr als eine Brautentführung und ich hasse auch nichts mehr als irgendwelche aufgezwungenen Spielchen, die dem Erwachsenenalter meistens nicht mehr entsprechen und die bis auf diejenigen, die das organisieren, in Wahrheit keiner lustig findet.
Die Organisation solcher Spiele sind aber den Trauzeugen vorbehalten,
oder? Brautjungfern, aber es gehört besprochen. Ja.
Das
und
ist es, ja.
Da muss ich auch sagen, so etwas, also eine Rede vom Schwiegervater oder vom Vater, das würde der Braut und dem Bräutigam jetzt nicht verraten. Aber wenn ich jetzt Trauzeugin bin und es kommt jemand zu mir und es kommen vielleicht fünf irgendwelche Gruppen zu mir und sagen mal, ich möchte das Spiel und das Spiel und das Spiel machen, dann bin ich schon der Meinung, dass die Trauzeugin oder der Trauzeuge dem Brautpaar das vorlegen soll und besprechen soll und auch fragen soll, hey, wisst ihr, die haben das und das vor, wollt ihr das überhaupt?
Ja.
Und am gescheitesten ist es, dass das Brautpaar das entweder auf seine Website oder auf die Einladungen raufschreibt, wir sind keine Freunde von Spielen. Ich meine, das kann man alles mittlerweile sehr, sehr lieb und sehr verständnisvoll und auch liebevoll formulieren. Und auch da ist es so, dass ich der Meinung bin, da hat sich auch der Gast dann daran zu halten. Es kann nicht sein, dass da irgendeiner kommt und dem Brautpaar da ein Spiel drüber stülpt, was die gar nicht wollen. Das ist deren Hochzeit, deren Nachmittag, Abend, Nacht. Also das muss man schon akzeptieren, wenn die das nicht wollen, dass man das auch nicht macht.
Ja, genau. Wir kommen jetzt aber schon weiter zum nächsten Punkt, nämlich den Aufgaben von der Trauzeugin und dem Trauzeugen. Kannst du mir mal kurz sagen, was ist denn da das Wichtigste, was die im Blick
haben? Das Allerwichtigste ist einmal, dass die die Verantwortung übernehmen, da zu unterschreiben und auch zu dem stehen und auch, ich meine, das kommt immer viel zu wenig rüber, die beurkunden praktisch den formellen Teil der Hochzeit. Ja? Also sie sind Zeugen dieses Ehebündnisses, dieses Ehevertrages. Ja? Es ist ja ein Vertrag in Wahrheit, ja? eine Ehe einzugehen. Das ist einmal das eine und da ist es schon sehr wichtig, dass man auch aus der Sicht des Brautpaares die Trauzeugen auch richtig wählt. Ne, also
ja.
ich drösel das einmal von der anderen Seite auf, nicht die Aufgaben der Trauzeugen, sondern auch die Aufgabe des Brautpaares, sich einmal die richtigen Trauzeugen auszusuchen. Ne? Weil die Trauzeugen eben auf einer Hochzeit auch unterschiedliche, ich würde es gar nicht einmal sagen Verpflichtungen haben, aber einfach unterschiedliche Aufgaben haben.
Mhm.
Und wenn ich jetzt eine Trauzeugin habe, die vielleicht, sage jetzt einmal, 3 kleine Kinder hat, ja, dann muss ich mit der das vorher besprechen. Traust du dir das zu? Ja? Weil entweder die Kinder sind bei der Hochzeit dabei, dann muss sie die Trauzeugin irgendwen organisieren, der sich um die Kinder kümmert, weil Priorität Nummer 1 hat an diesem Tag die Braut und aus. Ja?
Ja.
Da muss ihre Kinder, die natürlich wichtige Personen sind, entweder zu Hause gut betreut wissen oder wenn sie es mitnimmt und wenn das auch in Ordnung ist fürs Brautpaar, dass da Kinder dabei sind, dann muss sie jemanden haben, der sich an diesem Tag auch um die Kinder kümmert, weil oberste Priorität hat die Braut.
Genau, genau. Ja. Und das sind nicht wenige Aufgaben, die eine Trauzeugin an dem Hochzeitstag da so hat.
Genau.
Also ich habe mir aufgeschrieben, Zeitplan im Blick behalten,
genau.
Emotional unterstützen natürlich, beim Anziehen helfen, die Ringe aufbewahren, aber auch die ganzen Dienstleister koordinieren, dann das Unterschreiben, eventuell auch eine Rede halten, Abläufe klären, was habe ich noch, Geschenke verwalten, Danksagungen unterstützen, Aufräumen helfen.
Ja.
It's a lot.
Das ist ja nicht nur Trauzeugin, das ist ja auch eine Sache der Zubräute oder eben dieser Brautjungfern. Aber es kommt jetzt immer darauf an, es hat nicht jede Braut Brautjungfern, Trauzeugen haben sie alle. Ja, also das ist einmal ganz fix. Und je nachdem, wie viele Personen da jetzt involviert sind, nämlich sei es, hat es jetzt vielleicht nur 3 Brautjungfern, dann kann man die natürlich auch mit gewissen Aufgaben betrauen.
Ja.
Weil, ich will das gar nicht so arg formulieren, aber nur schön anzogen sein und irgendwo umeinander stehen, ja, und schön reinschauen, ist jetzt nicht die Aufgabe einer Brautjungfer.
Ja.
Also die müssen schon ein bisschen anpacken, die müssen sich ja darum kümmern, dass die Braut immer ein bisschen was zum Trinken kriegt, dass die was zum Essen kriegt, dass die nicht vergisst auf irgendwas, ihr vielleicht helfen beim auf die Toilette gehen, ihr sagen, wann irgendwo ein Wimper runtergefallen ist oder.
Ja, ja die Schleppe Geschenke, andauernd
genau,
richten.
Schleppe richten, Geschenke in Empfang nehmen oder wann das Brautpaar das überreicht bekommt, ist es wichtig, dass da links und rechts jemand daneben steht, dem ich das in die Hand geben kann, der das dann zum Gabentisch hinstellt, in der Sekunde wieder da ist. Ja, so wie die Ballburschen und Mädchen beim Tennis, ja, die immer die
ja, genau.
Schauen, dass der Spieler immer alles hat. Ja.
Und dann aber auch anbieten, möchtest du jetzt ein Glas Wasser? Komm, trink
genau.
doch mal ein Glas Wasser.
Genau.
Möchtest du ein bisschen essen? Geht's
genau.
dir gut? Brauchen wir Schatten?
Genau.
Ja,
genau.
Solche Dinge.
Ja. Oder wieder mal Erfrischungstuch reicht, weil wenn die 80 Hände schüttelt oder 100 Hände schüttelt, vielleicht da irgendwann einmal so ein Wasserspray oder irgendwas, dass die oder ein Ventilator,
ja,
wenn es
genau.
wirklich warm ist oder Taschentuch zum ein bisschen abtupfen. Ja?
Mhm.
Wirst ja auch ständig fotografiert, wirst ständig abgebusselt und gedrückt. Das beeinträchtigt natürlich auch ein bisschen das Make-up.
Ja.
Also auch das ist wichtig. Und auch das sind Aufgaben der Trauzeugen und der
ja.
Brautjungfern.
Und mir ist jetzt auch gerade noch eine wichtige Sache aufgefallen, was noch eine Aufgabe ist, nämlich Leute von A nach B stempern.
Genau.
Zeit jetzt hinsetzen.
Genau.
Jetzt aufstehen, Hände schütteln. Und das alles mit ein bisschen
Getscher. Freundlich, liebevoll mit einem Lächeln.
Genau.
Ja.
Weil die Braut kommt in 10 Minuten.
Genau.
Jetzt setzen sich alle hin.
Genau.
Genau. Okay. Was allerdings wird von Hochzeitsgästen erwartet? Wenn ich jetzt auf eine Hochzeit eingeladen bin und ich gehöre nicht zu der Entourage, ich habe keinen Einzug, ich bin keine Brautjungfer, das ist eine gute Freundin, die mich eingeladen hat. Was wird jetzt von mir als Gast erwartet?
Also was da als Gast erwarte ich mir jetzt einmal, wenn ich die Braut bin oder das Brautpaar bin. Das Allerwichtigste für mich ist einmal, dass sie pünktlich kommen, dass sie von vornherein schon mal zeitgerecht zusagen, dass sie kommen.
Ja,
ja, das ist aber
save
das Erste.
The date,
genau.
Schreibt man sofort, ich kann oder ich kann nicht.
Ganz genau. Mhm. Nicht abwarten und jetzt, also es gibt ja mittlerweile diese Unart zuzusagen und dann so 1-2 Tage vorher aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen auf einmal abzusagen, weil es dann vielleicht doch nicht gefreut oder weil vielleicht eine noch bessere Einladung gekommen ist inzwischen. Also das ist eine Unart, die extrem unhöflich finde und ich meine, dass wer krank wird, das kann nochmal passieren. Ja, aber wie gesagt, wenn ich zusage zu einer Hochzeit, dann ist das schon für mich verbindlich.
Ja, weil da hängt ja wirklich so viel dran.
Extrem.
Also du hast dann einfach einen Platz, du wirst in der Sitzordnung erwähnt. Die Sitzordnung ist monatelang durchdacht, wird dann manchmal auch zum Beispiel einen Auftrag gegeben, dass das irgendwie schön auf
ganz
einen Spiegel
oder
dass die Gedecke da schön liegen mit dem Namen drauf, ein Gastgeschenk. Also ja.
Genau.
Da sagt man nicht einfach ab,
genau.
wenn es nicht wichtig ist.
Und was ich mir natürlich sofort vom Hochzeitsgast erwarte, ist, dass sich der Hochzeitsgast entsprechend kleidet und auch entsprechend benimmt.
Mhm.
Ja? Also das heißt, entsprechend kleiden heißt für mich, sich dem Dresscode anzupassen, der entweder vorgegeben ist vom Brautpaar, dass die sagen, ja, es muss alles türkis sein oder es soll alles beige sein oder es möchte gern, dass alle einen Hut tragen oder lange Kleider oder was auch immer. Ja? Wenn das gewünscht ist, dann ist das auch einzuhalten, weil die wünschen sich das ja nicht umsonst und zur Gaudi. Ja? Die wollen ein schönes Fest, die haben ihre Deko vielleicht auch auf das alles ausgerichtet, die haben die Farben der Blumen auf das ausgerichtet, die Einladungskarten, die Farben der Brautjungfernkleider und.
Ja.
Also, und das ist ganz, ganz wichtig.
Gibt es beim Dresscode, ich meine, ein großes Tabu gibt es natürlich, das kennen alle, du ziehst kein Weiß auf eine Hochzeit an.
Genau, kein Weiß und kein Creme. Hm?
Genau. Gibt es noch andere Regeln, die genauso groß sind wie dieses kein Weiß tragen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das müssen alle einhalten?
Ja, das ist auch ein bisschen schwierig zu formulieren, weil natürlich kein Brautkleid, kein zweites. Ja, so, und wie gesagt, kein Weiß und kein Creme und auch keinen Hochzeitsanzug. Das heißt, wenn ein Gast dorthin kommt, der vielleicht selber gerade vor einem Monat geheiratet hat, dann soll er bitte seinen Hochzeitsanzug ein bisschen abmascheln sozusagen und soll halt die Weste weglassen und da stattdessen eine schöne Krawatte nehmen, damit er auch nicht den Bräutigam aussticht. Ja, oder nicht wie der Bräutigam ausschaut. Das sind die zwei Sachen, die man einfach zu unterlassen hat. Alles andere, ich sage immer, besser overdressed als underdressed. Also lieber einen Tick zu viel als einen Tick zu wenig. Das ist der bist du immer gut dabei. Und dann gibt es natürlich dieses Thema Farben.
Ja.
Wo da überliefert wird, ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, man darf auf einer Hochzeit kein Rot tragen.
Weil da gibt es ja diese Geschichte, dass das dann impliziert, dass man mit dem Bräutigam geschlafen hat, oder?
Ja, genau. Man hatte irgendwas mit dem Bräutigam. Okay. Ja. Ich war ja auf einer Hochzeit in der Schweiz vor einigen Jahren. Da waren wir 5 in Rot. Ja? Und es war wirklich sehr lustig, aber es war da, es wusste dort auch niemand. Also da hat die Braut hat dann das scherzhaft einmal gesagt und hat uns alle willkommen geheißen. Und natürlich waren wir alle so, wie wir waren, natürlich super schön gekleidet und auch erwünscht so mit diesen Farben. Und es wusste dort niemand. Und auch ich muss sagen, das war jetzt kein Knallrot, sondern es war so ein Orange-Rot-Ton, hatte so ein Kleid an, es war ein langes Kleid erwünscht. Ja? Und ich bin der Meinung, das ist einfach eine Mär, die irgendwo herkommt. Kein Mensch, das ist auch nirgendwo niedergeschrieben, kein Mensch sagt, dass du Rot nicht anziehen darfst. Das Wichtige ist aber, wenn ich schon Rot trage, ja, ein rotes Kleid tragt ja, also bin ich jetzt ein bisschen anmaßend, aber ein rotes Kleid tragt ja sowieso keine total introvertierte, schüchterne Person, die hinterm Ofen steht.
Würde ich auch meinen. Ja?
Also ein rotes Kleid oder ein auffallend in der Farbe rot, rötlich, so auch immer Kleid, tragt grundsätzlich ja schon mal eine Person, die eh selbstbewusst im Leben steht und einmal auch da ist und erscheint. Mhm. Ja? Also, und von solchen Personen erwarte ich mir eh, dass die irgendwas oder gehe ich davon aus, dass die in irgendeiner Form auch auffallen. Ja? Das gehört aber auch zu ihrem Wesen und deswegen passt es auch und deswegen würde es auch nicht passen, wenn ich jetzt bei der Hochzeit bin und ich habe irgendein Blummerl Laura Ashley Kleid hochgeschlossen bis was weiß ich. Das bin ich ja nicht. Ja? Mhm. Und das ist eben auch was, wo ich sage, lass auch dem Hochzeitsgast seine Individualität, auch wenn es einen Dresscode gibt in der Farbe, ja, so soll der Hochzeitsgast die Möglichkeit haben, diese Farbe vom Stil her und von der Art der Bekleidung auf seine Persönlichkeit umzulegen.
Ja, genau. Das heißt, wir können mal festhalten, Rot ist kategorisch nicht verboten.
Genau.
Wenn man sich nicht sicher ist, fragt man wieder
genau,
die Braut.
Genau, das wollte jetzt gerade sein. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann fragt man am gescheitesten das Brautpaar.
Ja,
oder schickt ein Foto, so wie das du gemacht
hast.
Ja,
genau. Ich war aber auch schon auf einer Hochzeit, wo riesig auf der Einladung drauf gestanden ist, du kommst bitte in Weiß. Ja, in Weiß. Nichts anderes als Weiß. Weiß, Weiß, Weiß.
Ja, ja.
Mit 7 Ausrufezeichen, weil dann ist die Braut in Rot gekommen.
Ja, genau. Das gibt es ja immer wieder, so Überraschungsgeschichten.
Genau.
Und dann ist noch, ist noch die Farbe Schwarz.
Ja, genau, Thema. Das wollte ich gerade fragen.
Wo es auch immer heißt, Schwarz darf man bei einer Hochzeit nicht tragen. Das stimmt so auch nicht oder eben nicht mehr. Früher war ja Schwarz
die Trauerfarbe.
Nein, ganz früher war die Braut in Schwarz. Ganz, ganz früher. Im 20. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, gab es ja ganz viel schwarze Brautkleider, hochgeschlossen, mit Knopferl, mit so Rüschern, lange Ärmel. Ja, ja, war die Braut in schwarz. Dann hat sie das irgendwann einmal umgedreht und die Braut wurde eben weiß, rein weiß, bis jetzt zu diesem Creme-Ivory-Ton. Und da hat sich natürlich jetzt auch in der Farbe oder in den Farben der Gäste einiges verändert. Mhm. Und das Schwarz, dass man das ist halt im deutschsprachigen Raum immer mit Trauer und mit Beerdigung verbunden. Es ist aber auch gleichzeitig die hocheleganteste Farbe des Abends. Ja, also ein schwarzes Kleid oder das kleine Schwarze, ja, das ist so ein Allrounder für in Wahrheit everything.
Ja, ja. Ja.
Und es wird sehr gerne, speziell in südlicheren Ländern, also ich sage jetzt einmal, da sind wir nicht mehr deutschsprachig, aber in Italien, Spanien, werden schwarze Kleider sehr, sehr gerne getragen als luftiges, sommerliches Kleid, was zu Knielängen, Midi-Längen, auch lange Kleider, Slipdresses, die werden dann kombiniert mit goldenen Schuhen, mit goldenen Accessoires, mit Silber, manchmal mit Farbe. Ja? Also das hat mit Trauer oder mit einer Trauerfarbe überhaupt nichts mehr zu tun, sondern ist einfach nur eine sehr elegante Variante. Mhm. Und wenn du schaust und du schaust da königliche Hochzeiten an, da sind die zuerst, ist der Bräutigam entweder in der Uniform oder im Cut, ja, die Braut natürlich in einem royalen Brautkleid und dann ab 18 Uhr, weil der Cut wird ja nur bis 17, maximal 18 Uhr getragen, ja, wenn wir wieder von Etikette reden, dann wird umgezogen in den Smoking und ins Abendkleid. Auch die Braut zieht sich dann um und die Gäste eben auch. Und da sieht man gerade bei diesen großen Promi-Hochzeiten ganz viele Frauen, die so schwarze, schöne Slipdresses oder eben Satinkleider oder eben sowas tragen. Mhm. Ja? Also es ist nicht so, dass man das nicht darf, aber auch da wieder, wenn man sich nicht sicher ist, das Brautpaar fragen.
Genau, genau. Dann haben wir schon, hast du eh vorher schon gesagt, nicht zu spät kommen, keine Störungen.
Ja,
du hast aber
genau.
auch gesagt, keine Spiele, wenn das nicht erwünscht ist, keine Reden, wenn das nicht erwünscht ist, alles immer absprechen.
Ja. Oder aber eben, entschuldige, dieses keine Störungen, ja, zu spät kommen. Das ist immer das, wo ich mir denke, es gibt Leute, du bist in einem Raum drinnen oder hast ein Seminar oder hast irgendein, oder auch standesamtliche Trauung, ja, und dann kommt jemand zu spät und sagt dreimal, Mann, das tut mir jetzt furchtbar leid, ich bin jetzt zu spät, Mann, der Bus und hin und her und unterbricht mit diesem Redeschwall da jetzt alles. Wenn man zu spät kommt, man geht nur hinein, man sagt nichts, maximal einmal ein Nicken, setzt sich auf den ersten freien Platz und hält die Klappe.
Ja.
Ja. Punkt.
Und vor allem
dann störst du nämlich auch nicht.
Und vor allem bei einer kirchlichen Trauung muss man ja auch abwarten. Da kann man ja nicht zu jeder Zeit in die Kirche
ganz
rein.
Genau, ganz genau. Weil so eine Kirchentüre quietscht
davor.
Ja auch manchmal was denn. Wenn es quietscht, dann dran sie, 60 Leute dran sie dann um. Es ist in der Sekunde die Ablenkung da.
Ja.
Also auch da Rücksicht nehmen und wenn man zu spät kommt, mein Gott, nein. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, heißt
ja,
dann ist man halt nicht
man
dabei.
Genau, man sitzt
halt
vor der Kirche,
genau.
Man wartet und man schüttelt nachher die Hände.
Und man geht auch bitte mit schreienden Kindern aus der Kirche.
Ja.
Also das ist auch etwas, wo ich sage, liebe Mamas und Papas, da geht es einfach dem Bräutigam und der Braut die Chance, dass sie da eine ungestörte Zeremonie verbringen. Und da darf man als Gast nicht egoistisch sein und sagen, ich möchte das aber unbedingt erleben, weil wenn mein Kind schreit wie am Spieß oder eben auch ja, einfach laut ist und die Zeremonie offensichtlich stört, dann ist eben ein Filmer dabei oder wie auch immer und dann hörst du vor lauter Kindergequassel, hörst nicht mehr, was der Pfarrer sagt. Also auch da ersuche ich immer darum, rücksichtsvoll mit dem Thema umzugehen und sich da zurückzunehmen. Man ist da in dem Moment nicht die wichtigste Person, die wichtigsten sitzen ganz vorn.
Genau. Und ein kurzes Quengeln hat jeder ausgehalten,
ja,
aber beim zweiten, beim dritten, beim vierten muss man sich einen anderen Plan überlegen.
Ganz genau.
Was ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben habe, weil das jetzt auch ein großes Thema ist, Thema Social Media.
Ja.
Thema Handys. Geht ja auch jedes Brautpaar ein bisschen anders damit um, aber wir beide haben uns so ein bisschen darauf geeinigt, Man kann Fotos machen, man sollte aber nicht den Kameramann damit stören. Man sollte auch mit dem Posten abwarten, bis das Brautpaar was gepostet hat.
Ganz genau.
Weil du bist ja sicher nicht als Hochzeitsgast der Erste, der etwas von der Hochzeit vom Anna und Lukas postet. Ja,
genau.
Das heißt, eine Hochzeit, auch da sollte man einfach auf die Privatsphäre trotzdem achten.
Und auch das ist wieder etwas, was man in die Einladung reinschreiben kann oder eben auf die Website schreiben kann. Liebe Gäste, wir haben einen professionellen Hochzeitsfotografen, der die ganzen wichtigen Momente einfängt. Schaut das, der heißt so und so, der schaut so und so aus. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Schnappschüsse. Aber in erster Linie macht es der, und da kann man reinschreiben, sobald die Fotos da sind, kriegt ihr einen Link und dann können die auch gerne veröffentlicht werden. Also einfach auch den Gästen das klar und deutlich formuliert ein bisschen vorschreiben. Ja,
ja. Na, ich habe auch schon was Lustiges gesehen. Es gibt eine Firma, die kannst du beauftragen, die stellt sich dann halt irgendwo hin. Und wenn die Gäste ankommen, müssen die denen ihr Handy geben. Diese Firma sperrt sie dann sozusagen in einer Sackerl mit so einem Code drauf, gibt das dann natürlich den Gästen wieder mit, weil du kannst ihnen ja natürlich nicht das Handy abnehmen. Aber das Handy ist dann halt nicht brauchbar für diese gewisse Zeit.
Ja, ist auch ein Zugang.
Und die kannst du dir buchen und dann ist einfach das Handy kein Thema mehr.
Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt bitte nur an die ganz normale Vernunft und an der Menschen appelliere und sage, tut es das nicht, dann tut man es einfach nicht aus.
Ja, ja? Das stimmt. Ein wichtiger Punkt noch, Geschenke.
Ja.
Und zwar habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auf jeder Hochzeitseinladung, die ich jetzt in den letzten Jahren erhalten habe, steht da ganz am Ende, dass eigentlich von Sachgeschenke gar nicht mehr gewünscht sind, sondern es wird eigentlich, ich würde jetzt sagen, zu 95% wird eigentlich meistens gewünscht, dass man etwas zur Reisekasse dazu gibt, oder?
Genau.
Und was ist da jetzt für, reden wir vom 0815 Gast, wieder ich, als gute Freundin der Braut. Ich jetzt auch in meinen 30ern, das ist ja auch noch eine Sache. Wie viel würdest du jetzt sagen, ist angebracht als Hochzeitsgeschenk, wenn wir da jetzt irgendwas mitgeben können, als einen Betrag jetzt?
Ja, das ist schwierig. Es hängt einfach immer davon ab, in welcher Gesellschaft befinde ich mich, wie bin ich finanziell aufgestellt, ja, und wie ist das Brautpaar finanziell aufgestellt, was ist das für eine... Ja, was ist das für eine Art der Hochzeit?
Mhm.
Ja? Meistens ist es ja so, dass ja die Brautpaare und die Gäste und die Freunde sich mehr oder weniger im selben gesellschaftlichen Rahmen bewegen. Ja? Aber es gibt natürlich Brautpaare, es kann sein, dass das Brautpaar hat Studienkollegen, ja, und das eine, das Brautpaar ist schon fertig und verdient schon Geld und ist schon mitten im beruflichen Leben drinnen, und dann kann es sein, dass eine Studienkollegin, die noch nicht ganz fertig ist, ja, auch dorthin kommt, die ist aber eben noch Studentin.
Mhm.
Ja, die hat noch kein eigenes Einkommen, die hat eine andere monetäre Möglichkeit, sich da an einem Geschenk zu beteiligen oder eben Geld zu schenken, als jemand, der wie das Brautpaar selber vielleicht in einer ähnlichen beruflichen Situation ist.
Ja.
Und von dem würde es auch abhängig machen. Mhm. Je nachdem, erstens einmal, wie gut bin ich befreundet, das war das Erste. Das Zweite ist, wo stehe ich finanziell, wo steht das Brautpaar finanziell, und dann muss ich schon auch ein bisschen abschätzen, was kostet denn so eine Hochzeit ungefähr, oder was wird denn das ungefähr kosten, was da für mich bezahlt wird.
Mhm.
Ja? Und da gibt es zwei Zugänge, die einen sagen, ich gebe immer das und ein bisschen was dazu, was ich koste, plus ein bisschen was dazu. Und dann gibt es eben den anderen Zugang, die sagen, ich gebe einfach das, was ich mir leisten will, kann und will, ja? Weil was ich dem Brautpaar koste, das ist jetzt einfach mir egal, weil ich bin da eingeladen, sonst wäre es ja keine Einladung.
Ja, ja. Aber wenn man jetzt davon redet, wie viel der Hochzeitsgast kostet, dann kann man schon so, jetzt Daumen mal Pi, kostet ein Hochzeitsgast zwischen 100 und 150 Euro, außer es ist eine exorbitante Hochzeit oder eine sehr im privaten Umfeld, oder?
Ja.
Das heißt, wenn man sich so ein bisschen an dem orientiert, wäre das?
Ja,
Oder halt also, dann natürlich weniger oder mehr.
Genau,
aber
wenn du jetzt als Pärchen, wenn du jetzt als Pärchen bei einer ganz normalen Hochzeit eingeladen bist, dann bringt man, ich sage jetzt einmal, zwischen 300 und 400 Euro würde ich da jetzt an Geld herschenken. Mhm. Das war jetzt so meine Idee, unabhängig davon, ja, was man jetzt großartig verdient, aber das ist so, wäre so meine, ja, mhm. für einen, ich sag's nur einmal, das ist eine Hochzeit, wo ich zum Essen eingeladen bin, wo die Getränke übernommen werden, wo wirklich von 4 Uhr Nachmittag bis um 4 Uhr in der Früh das volle Programm läuft.
Ja. Ja? Und jetzt auch natürlich nur das, was du aus deiner Erfahrung hier sagst, genau. Und was dann die persönliche Meinung oder die persönliche Entscheidung ist, genau. Ist ja dann was anderes.
Genau. Und gut. Auch da gibt es die Möglichkeit, die Trauzeugin zu fragen, mhm. Ja, weil die wird ja alles mit dem Brautpaar besprechen. Und wie gesagt, das ist immer das, diese, was die Erwartungshaltung des Brautpaares gehört auch abgecheckt, von der Trauzeugin zum Beispiel. Ja. Nicht, dass die dann irgendwie einmal sagen, das war jetzt ein bisschen knausrig, wenn man 200 Euro zum Beispiel bringt. Mhm. Und für die Studentin ist das extrem viel Geld. Ja. Ja. Und es finde ich auch völlig in Ordnung, wenn die 200 Euro bringt, wenn sie kein Einkommen hat und wenn sie halt einfach sich nicht mehr leisten kann. Ja. Dann ist das, da geht es ja nicht darum, dass das in Geld aufgewogen wird. Ja. Also es geht darum, dass die ist ja bei der Hochzeit eingeladen, wenn man sie mag, wenn man es gern dabei hat.
Ja, also ja, und das Brautpaar veranstaltet ja eine Hochzeit, die sie sich leisten kann.
Genau, genau, genau. Das muss ja nicht so sein, dass das mit den Geschenken wieder auf Null gestört wird, ja, oder dass man dann ins Plus kommt, so in der Richtung. Ja, ja, das ist schon, das finde ich schon wichtig.
Ja. Kurze Zwischenfrage, weil ich habe jetzt hier noch zwei Punkte stehen, nämlich die Etikette für das Brautpaar und auch generelle, was es erlaubt und was nicht regeln. Wir haben jetzt aber schon 45 Minuten gequatscht.
Ja, ganz kurz, das können wir schon noch machen.
Okay.
Ja. Und
dann.
Zwar Etikette für das Brautpaar. Da gibt es einfach, also eine ganz wesentliche Etikette für den Bräutigam zum Beispiel ist, dass der Bräutigam, wenn er sein Sakko auszieht, ja, erst dann dürfen die Gäste auch das Sakko, die männlichen Gäste auch das Sakko ausziehen. Also das geht nicht, wenn der Bräutigam sein Sakko hat und wenn die jetzt zum Beispiel zum Essen gehen, ja. Ich meine, ganz klar, dass das Brautpaar als allererstes das Essen kriegt, ja, auch logisch. Und wenn das Brautpaar, solange der Bräutigam eben sein Sakko anlässt, kann man nicht hergehen als Gast, weil ein Hass ist, das Sakko ausziehen, irgendwo hinschleudern und die Ärmel raufkrempeln, tut man nicht, schickt sich nicht. Ja?
Ja.
Und wichtig ist einfach, dass das Brautpaar, auch wenn es ein bisschen stressig ist oder auch wenn das, wenn nicht alles so abläuft, wie sie sich das gerade vorstellen, mein Gott, na, es gibt da keine Wiederholungsmöglichkeit, das ist so, das kann man in dem Moment nicht mehr ändern. Da kannst du im Grunde nur immer lächeln, ja, und fertig. Und das Ganze, wenn man sich über was ärgert, einfach überspielen und diese Dinge auch jetzt nicht gleich so wichtig nehmen und nicht so persönlich nehmen und sich bedanken für Geschenke, sich bedanken für Reden, einfach eine Aufmerksamkeit geben für Leute, die sie eben auch Zeit nehmen und von weiter weg anreisen, denen nur mal sagen, so super, dass du dir das extra antust, dass du so weit herfährst und ein Hotelzimmer nimmst und diese Wertschätzung auch dem Gast gegenüber.
Ja, alles Dinge, die man vor allem einfach machen kann, wenn man bei sich bleibt, wenn man tief durchatmet, wenn man die Hochzeit wirklich auch jetzt in dem Moment genießt und einen Blick auf seine Gäste hat und auch auf sein eigenes Wohlbefinden. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe zum Thema Alkohol und generelles Verhalten, das ist ja auch sehr individuell und ich glaube, man kann da den Brautpaaren einfach auch sagen, so wie ihr feiert, ist auch eure Gesellschaft erlaubt zu feiern. Das heißt, wenn ihr wollt, dass das eskaliert und dass das eine richtige, tolle, fetzen Feier wird, na dann, leg vor.
Genau, ganz genau.
Eröffne die Tanzfläche, reiche die Schottgläser und bring diese Energie her. Aber wenn du willst, dass das eine, sagen wir es mal, gediegene, ruhigere Feier ist, wo du mit jedem in Ruhe reden kannst, dann sei sozusagen einfach Vorbild, wie du willst, wie alle anderen sich verhalten. Und vor allem ist es ja auch wichtig für das Brautpaar einerseits, sich Zeit für die Gäste zu nehmen, aber auch Zeit mit dem Angetrauten zu verbringen, oder?
Ja, wobei das an dem Tag, also das finde ich, die haben ein ganzes Leben, ja, das
okay.
miteinander verbringen. Und ich finde das an dem Tag finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass sie es natürlich genießen. Mhm. Aber die haben ja die Gäste eingeladen, um gemeinsam ein stimmungsvolles Fest zu feiern.
Okay.
Also bin ich schon der Meinung, habe ich als Gastgeber, und das sind die beiden, sind die Gastgeber und Gastgeberinnen dieser Veranstaltung, dieser Feier, dieser Hochzeit, bin ich schon der Meinung, sind sie als Gastgeber schon auch dafür verantwortlich, diese Stimmung, für gute Stimmung auch zu sorgen. Ja, also das vorzugeben ein bisschen und sie auch um die Gäste zu kümmern, denen eben wertschätzend auch Zeit zu widmen.
Mhm.
Zu schauen, dass man sich zumindest mit jedem ein, zwei Minuten einmal unterhalten hat.
Ja, und vor allem, wenn man das nicht will, wenn einen das überfordert, so ein großer Gastgeber zu sein,
ja,
dann bitte macht eine Hochzeit kleiner.
Ja, genau.
So einfach ist
ganz
das.
Ganz genau.
Weil ja, es gibt dann nichts Schlimmeres, als auf einem großen Fest zu stehen, wo man draufkommt, das mache ich gerade nur für alle anderen.
Ja, genau.
Ja,
ja, das ist das Wichtige.
Und der letzte Punkt ist jetzt einfach, was ist erlaubt und was eher nicht, weil wir haben ja jetzt schon wirklich viele Dinge auch, wir haben jetzt schon sehr viele Dinge davon, ja, besprochen, nämlich das mit den Reden, das mit den Spielen und was vor allem auch mit den Kindern, hast,
ja,
du vorher auch gesagt, da zählt einfach die Entscheidung des Brautpaares, ob Kinder dabei sein,
ja,
dürfen oder nicht.
Ja, und das muss ich als Gast auch akzeptieren, ob man das jetzt taugt oder nicht, weil da gibt es ja die ärgsten Diskussionen, da gibt es ja wirklich Gäste, die dann sagen, na, wenn du sagst, ich darf mein Kind nicht mitnehmen, dann verstehst du mich nicht, dann bin ich nicht mehr deine Freundin, dann komme ich nicht und bla bla bla. Und die nehmen das dann
so
persönlich.
Schade.
Ich finde das so schade. Es ist eine Hochzeit, natürlich, es ist ein Familienfest, das, mhm, ist alles recht und schön, aber wenn es in der Familie, ja, jetzt viele kleine Kinder gibt, ja, und man aus Erfahrung weiß, dass sich dann alles um die Kinder dreht, ja, weil die Kinder sind natürlich in der Aufmerksamkeit immer vorn. Ja, also jeder kümmert sich schneller um ein Kind als um irgendeinen anderen Erwachsenen, eh klar, ist auch richtig so, aber wenn ich ein entspanntes Fest feiern möchte und auch meinen Gästen einmal die Möglichkeit geben möchte, hey, wisst ihr was, nehmt sich wieder mal einen schönen Abend ohne Kind, seid wieder mal als Paar, nehmt sich ein paar Zeit, genießt es einfach, ja, dann ist das so zu akzeptieren. Ja, und ich bin der Meinung, das weiß man ja nicht erst 3 Wochen vorher, sondern so eine Einladung bekommst du ein halbes, dreiviertel Jahr vorher. Und da gelten für mich diese Ausreden, dass jemand sagt, ich habe jetzt keine Kinderbetreuung oder ich habe keinen Babysitter, da muss ich mir jemanden organisieren und da muss ich auch einen Plan B haben, wenn der krank wird.
Ja,
ja. Das ist in meiner Verantwortung, so würde ich das sehen.
Oder auch, also das Brautpaar hat ein Recht, Kinder einzuladen und nicht, und die Gäste haben dann auch ein Recht, diese Einladung anzunehmen
oder auch nicht. Ja.
Aber das alles ohne böses Blut.
Das meine ich. Ohne irgendwie, ich bin jetzt nicht mehr deine Freundin oder ich bin oder das kannst du doch nicht machen oder.
Ja.
Das ist einfach zu akzeptieren. Das,
ja,
das ist so und aus.
Ja, ja.
Also da, es gibt einfach gewisse Regeln und wenn ein Brautpaar Regeln aufstellt, dann ist sich daran zu halten. Weil wenn ich bei Rot nicht über die Kreuzung fahren darf, dann darf ich nicht über die Kreuzung fahren, auch wenn ich so gern tat.
Ja, also, ja. Das ist eher ein gutes Beispiel, weil ich wollte jetzt auch gerade sagen, wenn meine Freundin ihren Geburtstag in einem Club feiern will und ich aber überhaupt keine Clubgeherin bin, ja, dann sage ich halt, da habe ich keinen Spaß und da bin ich auch keine Bereicherung dafür und ich wünsche dir das Beste und da findet man dann, als Erwachsener findet man ja für sowas eine Lösung.
Ja, oder ich sage, hey, Moment, da geht es jetzt nicht um mich, das ist dein Geburtstag,
ja,
und ich mag dich so, dass ich sogar das auf mich nehme und mein Gott, nein, dann bleibe ich halt nicht bis um 3 davor, sondern
genau,
dann gehe ich halt um Mitternacht oder um 11, aber weißt, das ist etwas... Derjenige macht sich halt einfach Gedanken und es ist ja sein Fest.
Ja,
ja?
Ja.
Und das gilt es einfach wertzuschätzen und das finde ich einfach wichtig. Und wie gesagt, wenn mir irgendwas nicht taugt, ich kann ja mit dem Brautpaar darüber sprechen. Es gibt immer in irgendeiner Form irgendeine Lösung oder irgendeine Ausnahme oder irgendwas gibt es. Ja? Und ja, wie gesagt, aber grundsätzlich ist das zu akzeptieren und zu respektieren.
Okay. Eine wichtige Frage habe ich jetzt auch noch, die Plus-One-Regelung. Ich erhalte eine Einladung und auf der steht nur mein Name.
Dann bist auch nur du eingeladen.
Und was mache ich aber jetzt, wenn ich, auf dieser Hochzeit niemanden kenne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Einzelperson, eine Studienkollegin bin, darf ich darum bitten, jemanden mitzunehmen?
Also Tut man normal nicht.
Okay. Darf man fragen, ob der langjährige Partner auch eingeladen ist?
Also, Anna, wenn dich eine Freundin, die du Freundin nennst, einlädt, dann weiß die über dein Leben Bescheid. Dann weiß die, du bist in einer langjährigen Beziehung, du bist in einer kurzzeitigen Beziehung oder du bist eine, die immer wieder alle 3 Wochen die Freunde wechselt. Die weiß ja, wie du aufgestellt bist und wie du bist.
Ja.
Ja? Und wenn sie jetzt der Meinung ist, dass dein möglicherweise langjähriger Partner auch dabei sein soll, dann wird sie dich mit deinem Partner einladen, weil dann kennt sie ihn, dann seid ihr als Paar für sie wichtig.
Mhm.
Wenn es aber so ist, dass sie sagt, Anna, nur du alleine, weil deinen aktuellen Partner kenne ich noch gar nicht oder wie auch immer oder um den Partner geht es nicht, ich habe so viel Leute, die mir einladen, es wird mir einfach zu viel, wenn alle meine Studienkolleginnen oder alle meine Freundinnen ihre Partner mitnehmen, dann ist das so zu respektieren und das hinterfragt man dann auch nicht.
Ah, okay.
Nein, das tut man nicht.
Das heißt auch beim Save the Date, weil zum Beispiel viele haben ja dann auch Webseiten, wo man dann eingibt,
ja.
man kommt, man ist irgendwie vegan, weißt du, mit diesen Präferenzen.
Ja.
Manchmal gibt es ja da die Möglichkeit, mit wem kommt man, das +1 sozusagen noch anzukreuzen.
So, dann ist es, wenn die Möglichkeit da ist, dann ist es ja erwünscht.
Aber wenn sie nicht da ist,
aber wenn
ist
so eine Möglichkeit nicht gegeben ist, dann ist es zu akzeptieren. Weil wenn da kein +1 zum Ankreuzen ist, dann hat das einen Grund.
Mhm.
Ja?
Und auch
eine Einladung steht normalerweise, also ich kriege eine Einladung entweder an Christine Rührlinger, ja? Da steht dann drinnen +1, ich komme mit Begleitung, alleine, kann nicht oder wie auch immer, für irgendwelche offiziellen Veranstaltungen. Aber wenn wir eine Hochzeitseinladung bekommen, dann steht da drauf Christine und Klaus Rührlinger.
Mhm.
Ja, da stehen beide Namen drauf.
Und du würdest doch nicht davon ausgehen, dass deine Kinder mit ihren Partnern
Nein,
auch noch eingeladen
weil
ist?
Weil wenn meine Kinder eingeladen sind, dann bekommen die eine eigene Einladung. Die sind ja erwachsen. Ich meine, und wenn ich jetzt kleinere Kinder hätte, ja, und da drinnen steht in dieser Einladung, keine Kinder, dann klar, dann habe ich nämlich keine Kinder mit.
Mhm. Und wenn es nicht angegeben ist,
dann
gilt
ich wie
fragen. Immer fragen. Gott. Ich habe jetzt auch noch eine Frage von der Franziska. Und zwar hat die nämlich genau gefragt, darf ich als Gast in weiß kommen, wenn mein Outfit modern ist und wirklich gar nicht wie ein Brautkleid aussieht?
Nein, ich sage jetzt einfach einmal im Zweifel nein. Mhm. Weil auch wenn der Look modern ist oder unauffällig ist, es ist einfach weiß, die Farbe, die der Braut vorbehalten ist. Ich meine, sie kann natürlich die Braut fragen, ob sie das stört, aber das ist das Einzige und das kann ja nicht so schwierig sein, dass ich einmal bei der Hochzeit nichts Weißes trage. Ich meine, versteh mich, das ist ja, also da gibt's so viel, es gibt so viele andere Farben, die es zu tragen möglich ist auf einer Hochzeit, da muss ich doch nicht partout weiß mir aussuchen.
Finde ich auch nicht. Vor allem, wenn halt das kleine Schwarze, das ja wirklich fast alle Frauen irgendwo im Kleiderschrank hängen haben, einfach auch eine Möglichkeit
ist. Genau, also ich bin sicher, dass da irgendwas dabei ist. Und das sage ich jetzt auch noch, das muss ja auch nicht teuer sein.
Nein.
Ja, also es ist ja nicht immer zwingend erforderlich, dass man, wenn man für eine Hochzeit sich einkleidet, das Kleid gleich ewig teuer sein muss.
Na, oder auch, wenn jetzt wirklich die Hochzeitssaison ist und man ist gefühlt auf 5 Hochzeiten eingeladen.
Kann ich ja 5-mal dasselbe Kleid anziehen.
Entweder das oder du bedienst dich bei deiner Mutter, du bedienst dich bei irgendeiner Freundin.
Dann tauschst du mit deinen Freundinnen aus. Genau.
Ja. Also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten.
Bin ich auch.
Und wir haben jetzt eine Stunde lang.
Na, servus, eine gute. Ja, das ist eine gute Zeit.
Über
das haben wir noch nie gehabt, so lang.
Nein, aber ich muss auch sagen, bei Punkt 2 ist mir schon aufgefallen, das ist ein großes Thema.
Ja, ja.
Da waren wir gerade bei Trauzeugen und haben schon 20 Minuten gequatscht, weil es ist ja auch viel, aber ich hoffe jetzt wirklich, wir haben da jetzt wirklich super viel besprochen und ich glaube, dass sich jetzt wirklich jeder Gast gut auskennt, weil man will ja einfach, alle wollen einen schönen Abend haben.
Genau.
Und man will nicht negativ auffallen, man will mit einer schönen Stimmung kommen und ich finde, da haben wir jetzt wirklich alles besprochen, was dazugehört.
Genau. Und ein Tipp auch noch an alle, die zu uns kommen, um für die Hochzeitsgäste, Braut und Bräutigam, Mütter oder Eltern was auszusuchen. Wir werden ganz oft gefragt, Kann man das, was da bei uns jetzt zum Beispiel, kann man das bei einer Hochzeit anziehen? Mhm. Natürlich, wir haben nur das, was auch tatsächlich getragen werden kann, weil sonst hätten wir es nicht.
Ja. Ja, und vor allem, darf ich mich aufbrezeln, darf ich so schick sein? Ich will ja der Braut nicht die Show stehlen.
Man
da denke ich mir immer,
nicht die Show
das geht nicht.
Nein.
Das geht einfach nicht. Und das, also, das steht nicht mal im Raum.
Nein.
Es ist ihr Tag.
Nein. Nicht einmal dran denken.
Ja, genau. Sehr gut. Wenn jetzt doch noch irgendwelche, sagen wir es mal, individuellen Fragen offen geblieben sind, dann schreibt es uns bitte auf dem Instagram-Kanal @jaundjetzt_hochzeitspodcast. Dort widmen wir uns gerne eben solchen persönlichen Fragen. Oder wenn ihr auch Themen habt, Anregungen für uns, schickt uns das gerne rum. Folgt uns natürlich auch dort. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal.
Ja, wir freuen uns. Tschüss.